Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung. Mein Name ist Felix Bezin und heute ist der 23. Juni, Donnerstag. Es ist ein bisschen windig, wir sitzen hier auf den Treppen. Es ist noch angenehm früh, noch keine 19 Uhr. Die Sitzung ist durch. Heute gab es zwei Zeugen und bis jetzt noch keine O-Töne. Vielleicht kriege ich noch welche nachher abgegriffen, wenn die Parlamentarier zurückkommen in die nicht öffentliche Sitzung, wo wir ja nicht rein dürfen. Jedenfalls mussten sie jetzt alle schnell weg zur namentlichen Abstimmung rüber ins Reichstagsgebäude. Und wir sind durch mit den öffentlichen Anhörungen der Zeugen, sitzen hier. Und als erstes möchte ich natürlich wieder die Runde begrüßen. Und ich gehe heute von links nach rechts und links neben mir sitzt die
Stella Schiffczyk und ich zeichne als Verteidiger die Zeugen im Ausschuss.
Dann links neben dir sitzt er.
Hallo, ich bin André von Netzpolitik und mache das Live-Protokoll.
Und wen hast du uns mitgebracht, André?
Der kam alleine.
Ja, ich bin Ben, auch von Netzpolitik und gerade Praktikant.
Ben, wie lange bist du schon da?
2 Monate.
Wie lange machst du noch?
1 Monat noch.
Und dann studierst du irgendwie Journalismus oder so?
Ja, mal schauen. Mal schauen. Noch nicht ganz klar.
Ja, schön, dass du im Podcast bist und schön, dass wir heute auch deine Eindrücke hören werden. Und dann sitzt neben dir als Letzter in der Runde.
Ja, Daniel, ich twittere live als Online-Journalist aus dem NSA-Untersuchungsausschuss.
Super, toll. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Also, wir hatten heute zwei Zeugen gehört. Der erste Zeuge kam aus dem BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und der zweite Zeuge aus dem BMI, Bundesministerium des Innern, und hatte dort unter anderem zeitweise die Fachaufsicht im BMI für das BSI. Dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt an mit dem Zeugen 1. Zeuge 1 ist der Herr Köhnen, Andreas Köhnen, aus dem BSI gewesen. André, du hattest gerade noch so runtergebetet, was er noch so für andere Positionen hatte oder beide Zeugen. Kannst du zu dem Herrn Köhnen noch was sagen, zu seinen vorherigen Beschäftigungen?
Ich hatte das gerade von dem zweiten Zeugen gesagt, aber ich kann das auch für den ersten tun. Glaube ich, soweit ich das zusammenbekomme. Er wurde heute natürlich ganz am Anfang mal wieder zu seinem Werdegang gefragt, wo er denn so herkommt. Er hat Mathematik studiert, glaube ich. Ich glaube, das war der Mathematik gemacht und der andere war Informatik. Wir hatten diesmal das erste Mal Techies. Danach ist er zum Wehrdienst. Und dann ist er 1988 zum BND gegangen, zum Bundesnachrichtendienst. Und dann war er auch die ganze Zeit bis vor 10 Jahren, bis 2006. Und zwar ist das trotzdem kein Widerspruch zum BSI, bei dem er seit 2013 Vizepräsident ist. Denn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geht aus einer Unterabteilung vom BND hervor, aus dem Geheimdienst. Der hat damals bei der sogenannten Zentralstelle für Chiffrierwesen angefangen. Das war eine Unterausgliederung des deutschen Auslandsgeheimdienst BND. Und die wurde sukzessive zu einer eigenständigen Bundesbehörde unter dem Innenministerium. Aber er hat diesen ganzen Wandel aus dem BND heraus mitgemacht und war auch 2006 noch Gruppenleiter in der Leitungsrunde des Bundesnachrichtendienstes und hat auch in dieser Funktion beim BND von den im Ausschuss weit besprochenen Operationen Iconal, also Glasfaserabgriff bei der Telekom in Frankfurt von BND und NSA und auch Gloteiq, Telefonleitungsabgriff von BND und CIA. Bei MCI WorldCom, auch hier in Deutschland. Von den Operationen wusste er damals. Und dann ist er aber endgültig zum BSI gewechselt. Und dort war er dann auf einmal für die Sicherheit der Informationstechnik zuständig. Und zwar ist das BSI nicht nur zuständig für die Sicherheit von Behörden, sondern auch von Unternehmen. Und eigentlich steht auf ihrer Webseite auch für die IT-Sicherheit der Bürger. Aber ich glaube, in dieser Reihenfolge der dreien wird das in der Behörde behandelt, kommt das aus der Geschichte her und das hat er auch heute deutlich gemacht. Also es ging vor allem um Behördensicherheit, ein bisschen um Wirtschaftssicherheit und um Bürger ziemlich wenig. Aber der wurde immer vorgestellt als Vizepräsident des BSI, ganz zuständig für die Sicherheit und wir müssen alle unbedingt verschlüsseln. Aber dass er tatsächlich eine Geheimdienstvergangenheit hat, hat nochmal ein Schlaglicht auf die ganze Behörde geworfen, die sich immer in dem Spannungsfeld bewegt zwischen, ja, die ist im Innenministerium angeordnet. Da gibt es ja auch die Frage, wie unabhängig ist das BSI? Und auf der einen Seite sagen sie, alle sollen verschlüsseln, auf der anderen Seite will das Innenministerium das angreifen. Und genau diesen Fight gibt es eben auch bei den Partnerbehörden des BSI international. Denn dort sind die Partnerbehörden die amerikanische NSA und das GCHQ in Großbritannien. Die sind dort tatsächlich für die defensive Sicherheit der IT-Systeme zuständig, gleichzeitig aber auch direkt offensiv. Die sind dort unter derselben Behörde in einer anderen Abteilung und hier hat man dann halt irgendwann diese Abteilung aus dem BND herausgelöst, aber so richtig unabhängig scheint die immer noch nicht zu sein.
Aber er meinte, dass das kein Problem darstellt. Also er hat gesagt, er hat über seinen persönlichen Werdegang gesagt, dass das eine klare Herausforderung ist, dass er vom Angriff auf Daten, jetzt habe ich da einen Angriff auch so drin, André. das Abhören von Daten hin zum Schützen der Integrität von Daten, dass es natürlich eine klare Herausforderung ist, aber für ihn persönlich kein Problem darstellen würde. Und auch die Unterstellung vom BSI unter das BMI hat er auch nicht so problematisch gesehen. Die Zusammenarbeit würde ja offensichtlich funktionieren.
Daniel?
Ja, auch die Abgeordneten sahen das wirklich kritisch. Also Christian Fliesek hat das Wort schizophren benutzt, ja, um da irgendwie zu versuchen, sich die Rolle zu erschließen, in der das BSI da steht. Aber der stellvertretende Leiter ging wirklich drüber weg und sagte, nö, das ist kein Problem, so aufgehängt zu sein. Und da brauchen wir, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Diskussion, um zu sagen, können wir solche Strukturen akzeptieren und warum ist das nicht so unabhängig geregelt, dass es wirklich egal sein kann, ob aus Regierungsseite das Ganze gepusht wird, geführt wird oder ist das etwas, was so wichtig ist, so essentiell ist, dass es außerhalb von Regierung und Parlament angesiedelt sein muss und aber von gleichzeitig beiden in Anspruch genommen, genutzt und auch politisch geführt werden kann.
Das BFDI ist auch außerhalb von Regierung und Parlament, ist eine deutsche Bundesoberbehörde, aber keinem im Ressort zugeordnet wie das Innenministerium. Also jetzt, das Bundesbeauftragte für Datenschutz war ja auch mal dem Innenministerium unterstellt, wurde aber herausgelöst. Und genau dasselbe Modell fordern einige auch für das BSI. Nochmal mit Nachdruck, seitdem wir vor 2 Jahren veröffentlicht haben auf Netzpolitik.org, dass das BSI entgegen aller öffentlichen Ansagen doch mit einem Staatstrojaner mitentwickelt hat, wo sie immer gesagt haben, nein, wir sind nur für die Sicherheit und nur für die Defensive zuständig. Dann haben wir eingestufte Dokumente erhalten, die belegen, die haben da sehr wohl mitgearbeitet, auch wenn sie dort nur die kryptodefensiven Routinen mitgemacht haben. Aber die wussten auch, wie brisant das ist, wie politisch brisant das ist und haben immer gesagt, erstens, darüber reden wir nicht. Zweitens, wenn wir darüber reden müssen, weil es nicht anders geht, dann sagen wir nur, damit haben wir so gut wie gar nichts zu tun und nur defensiv. Also die wissen ganz genau, dass sie in diesem Spannungsfeld sind. Einige politische Akteure fordern deswegen auch die Herauslösung aus dem Innenministerium. Ob das politisch realistisch ist, ist eine andere Frage. Wie gesagt, der Zeuge Holte wollte das ja auch nicht, der fand das ganz gut. Aber der kam ja auch vom Geheimdienst insofern.
André, du hast gerade schon in der Einladung gesagt, dass wir heute die Techs gehört haben.
Ja, die beiden Zeugen waren heute mal Techniker, hatten wir auch noch nicht so oft in dem Ausschuss. Die allermeisten Beamten sind dann doch irgendwie vor allem Juristen. Wurde heute auch gesagt, manchmal ist das hier wie so ein kleines Staatsexamen, für uns auch schwer zu folgen. Und vor allem haben erstens Juristen und zweitens aber auch so die ganzen Behördenmitarbeiter der verantwortlichen Behörden für Überwachung, für Spionageabwehr und für Sicherheit, die sagen immer zu den Snowden-Dokumenten, ja, das ist alles ganz interessant, aber ob das stimmt, wissen wir ja auch nicht. Wir haben ja keine Originaldokumente. Und da waren diese Zeugen heute mal anders. Die haben gesagt, also wir haben keine definitiven Beweise, dass das wirklich so ist, aber wir haben das alles angeguckt und gelesen und wow, das sieht alles echt plausibel aus. Wir haben sogar, das BSI hat sogar irgendeinen Test mal gemacht, ein Testsystem aufgesetzt, um bestimmte Verfahren aus den Snowden-Dokumenten mal nachzuspielen. Und die haben gemeint, das ist alles sehr plausibel. Ob jetzt in jedem Einzelfall genau so ist wie beschrieben, wissen sie nicht, aber alle Szenarien sind glaubhaft und vor allem, selbst wenn sie nicht beweisen können, dass das tatsächlich so passiert ist, gehen sie davon aus, dass das nicht nur passieren könnte, sondern auch passieren wird. Nicht nur von den Geheimdiensten, von denen behauptet wurde aus den Snowden-Dokumenten oder aus unserer Perspektive nachgewiesen wurde, dass sie das tun, sondern auch von anderen, die das als Blaupause nehmen. Das sehen wir auch vom BND, dass der auch nachmachen will, was er aus Snowden gelernt hat. Aber jetzt haben wir eben zum ersten Mal gehört, ja, also so ein juristischer, also so ein gerichtsfester Beweis ist das tatsächlich, tatsächlich natürlich nicht. Aber das, was in den Snowden-Dokumenten steht, also wer das, also das streiten ja nicht mal die Amis selber ab. Das gibt irgendwie nur Herr Maaßen und ansonsten drei Leute in deutschen verantwortlichen Behörden, die sagen, dass das alles irgendwie völliger Stuss oder unglaubwürdig. Aber die Techies heute haben gesagt, vom BSI und der IT-Stelle im BMI, wir gehen davon aus, dass das im Großen und Ganzen eigentlich stimmt. Und das war mal eine echt coole neue Erkenntnis im Ausschuss.
Und das war ja auch eine der wesentlichen Kritiken, die wir in den letzten Podcasts immer gehabt haben, dass eben keine technisch kompetenten Menschen da Aussagen treffen, dass sie sich auch nicht auf technische Gutachten stützen und sagen könnten, dass da irgendeine Kompetenz mitgewirkt hat. Das war heute wirklich erfrischend, auch mit dem Herrn Köhnen, der dann eben auch in Bezug auf den Drohnenkrieg eine ziemlich logische und nachvollziehbare Darstellung fand. Er sagte eben, er sei kein Experte, was Drohnen angeht, aber seine Behörde könne durchaus kompetent Aussagen dazu treffen, wenn es Meldungen gibt, dass eben ein IMSI-Catcher beziehungsweise, dass ein IMSI-Catcher an der US-Drohne dranhängt, dann wäre das etwas, was in deren Verantwortungsbereich fallen würde, zu beurteilen, was kann das und was kann das nicht. Wir können natürlich nicht vorhersehen, was dabei rauskommt und an wie viel Daten man überhaupt käme. Aber wenn mit dieser Bedrohungslage so umgegangen wird, wie bei der Einschätzung der Snowden-Papiere, dann würden sie es sicherlich nicht ausschließen. Und das war dann eben auch noch in einem anderen Bereich Thema, als nach dem Drohnenaspekt und der Geolokalisation gefragt wurde. Da machte Köhnen dann auch deutlich, dass es April 2011 einen Bericht gegeben hat, wo eben über die Möglichkeit der Handyortung geredet worden ist. Dieser Bericht hat bisher auch keine Erwähnung gefunden. Also nicht bei den ganzen Zeugen wie Maaßen und dem
B. Das haben alle falsch verstanden. Der ganze Ausschuss, inklusive du jetzt. Also der hat im Endeffekt nichts anderes gesagt. Alle haben. Okay, ich rede erstmal aus, was du sagen wolltest.
Wollte ich gerade sagen, ich war noch nicht fertig. Es gibt diesen Bericht, da gibt es eine Einordnung zu Geolokalisation und der ist in keiner der vorherigen Sitzungen ist der Thema geworden und keiner der Verantwortlichen hat erklärt, ob er diesen Bericht jemals gesehen hätte, was da drin steht und warum man eben trotz einer vorhandenen technischen Expertise die nicht berücksichtigt hat. Ich hätte es ja akzeptiert, wenn Herr Maaßen gesagt hätte, ja, es gab technische Expertise vom BSI und die hat zu diesem Punkt diese oder jene Aussage getroffen und wir haben es so und so gewichtet. Aber das waren Dinge, zu denen er nicht ausgesagt hat und er vertrat dann eben nicht nur rückblickend. Rückblickend ist natürlich auch schwer zu sagen, was war damals bekannt. Er vertrat aber auch noch heute die Ansicht, dass eben nur die Handynummer nicht zur Geolokalisation geeignet sei. Und das hat eben der Zeuge Köhnen heute auch schon wieder in den Bereich der Mythen quasi verwiesen. Und ja, dann das haben wir so in den anderen Sitzungen noch nicht gesehen.
Ja, nee, das stimmt trotzdem nicht. Du bist genau auf das reingefallen, auf was auch die Abgeordneten scheinbar reingefallen sind. Nochmal ganz kurz zur Frage, eine der Ausschussfragen ist, wenn der deutsche Bundesverfassungsschutz, wie geschehen, eine Handynummer von einem Islamisten an die USA gibt und dann fällt später eine Drohne von der CIA auf diese Person, ist die Handynummer dazu geeignet, eine Person zu orten? Bisher sagen alle Behördenvertreter, vor allem von Verfassungsschutz und Innenministerium, die dafür politisch verantwortlich sind, nee, das geht gar nicht. Unsere Techniker sagen uns immer, so ein Handy, das kann man aus dem Mobilfunknetz in der Stadt auf ein paar hundert Meter und in Afghanistan auf ein paar zehn Kilometer genau orten. Das ist nicht genau genug, um eine Drohne drauf zu werfen. Das hat der
das
heute...
Das ist aber fast das, auf
einen
Meter genau.
Heute. Hat er gesagt... Ja. Auf Meter ja, genau könnte man
für den Stadtbereich und mit heutiger Technik.
Nein, er hat gesagt, eine passive Lokalisierung eines Handys von einem Mobilfunknetz heraus geht nur Funkzellen genau. Das ist ein paar hundert Meter genau in der Stadt und ein paar Kilometer auf dem Land. Er hat gemeint, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, ein Handy zu lokalisieren. Zum Beispiel, wenn man das Handy hackt und das Handy GPS hat und aus dem gehackten Handy GPS rauszieht. Dann könnte man das auf GPS genau, quasi mehrere Meter genau machen. Nur, das ist ein Blindgänger. Darum geht es in der Frage gar nicht, weil das wieder diese Frage berührt, ist das mittelbar oder unmittelbar dazu geeignet? Viel wichtiger wäre die eigentliche Frage, die nur angedeutet wurde. Kann man mit einer Drohne, mit einem IMSI-Catcher auf einer Drohne, ohne das Handy zu hacken, mit einer Triangulierung des Handys tatsächlich passiv oder aktiv-passiv, ohne das Handy zu hacken, auf jeden Fall nur mit der anhand der Telefonnummer das Handy auf ein paar Meter genau einkreisen. Das hat Brandon Bryan gesagt, ja, das funktioniert. Dagegen sagen alle, nee, das kennen wir nicht, das wissen wir nicht. Das wurde heute der Zeuge gefragt und der hat gemeint, ja, mit IMSI-Catchern auf Drohnen habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, wir haben keine Drohnen. Wo ich gerne mal die Nachfrage hätte, und wie ist es denn mit einem IMSI-Catcher, der in einem Bus durch die Stadt fährt, weil das machen deutsche Behörden auch, ob das denn da geht, aber das wurde nicht gefragt. Es kam heute so rüber, als ob die Abgeordneten der Opposition aufgenommen haben, ja, endlich sagt hier mal ein deutscher verantwortlicher Techniker, dass das geht, aber der hat das so nicht gesagt.
Was er gesagt hat, war auf jeden Fall, dass er IMSI-Catcher beurteilen kann. Nicht, er hatte explizit gesagt, Drohnen kann ich nicht beurteilen, da bin ich nicht kompetent zu, aber den IMSI-Catcher-Anteil, den kann ich beurteilen. Das ist auf jeden Fall gelaufen als Aussage.
Und was hat er da gesagt? Und er hat auch noch, ich weiß jetzt nicht, ob das da zu relevant ist, aber er hat auch immer noch gesagt, Lokalisierung basierend auf Handydaten. Also er hat sich nicht auf die Handynummer eingeschossen oder wie sagt man, eingeschlossen, sondern halt auf mehrere Handydaten. Also das könnte ja dann Daten.
Und was genau ist, hat er zu diesem Bereich nicht gesagt, weil es in dem Moment der Sitzung nur noch um die Frage ging, ob man das BSI diesbezüglich hinzugezogen hätte und hinzuziehen müsste oder was das BSI dann leisten könnte. Also da waren wir in einer hypothetischen Diskussion, aus der wir dann schließen können, dass das eben vorher nicht der Fall gewesen ist. Also es war offenkundig und es waren auch direkte Fragen, die von den Abgeordneten kamen. Weder der BND noch das BSI irgendwo in dem, weder der BND noch das BFV im Arbeitsbereich des BSI unterwegs. Jedenfalls nicht so, dass Herr Köhnen das wüsste und dass er entsprechende Berichte vorliegen hat. Und ist mal hingegangen und hat sich mit denen darüber verständigt, wie denn die Technik einzuschätzen ist. Und das ist ja das, was ich persönlich in den letzten Podcasts auch immer eingefordert habe, wenn die Technik potenziell dazu geeignet ist, einen Gerichtsbeschluss zu ersetzen, weil man eben Menschen einfach umbringt, dann muss so viel Expertise dahinter liegen, dass das Ding auch wasserdicht ist und dass es keine Kollateralschäden produziert. Und das ist meine wesentliche Kritik eben an dem Drohnenkrieg, dass rund um diese Drohnenortung oder die Mobilfunkortung so viele offene Fragen sind und dass trotzdem Daten weitergegeben wird. Das ist eine Kernkritik, die ich weiterhin am Ausschuss habe und auch üben werde. Und da kamen bisher keine befriedigenden Antworten.
Ja, trotzdem anders. Ich habe das nicht rausgehört. Ich habe hier auch was anderes aufgeschrieben.
Vielleicht im Zeugen 1 hatten wir ja schon die eine große Sache gerade besprochen, was uns aufgefallen ist, dass zum ersten Mal die Snowden-Docs nicht angezweifelt wurden, was die Authentizität angeht, sondern dass sie halt ja durchaus technisch plausibel sind. Und eine andere, also neben den vielen Sachen, die wir so im Ausschuss beobachten, die andere Sache, die mir bei dem Zeugen auf jeden Fall noch hängen geblieben ist, ist das Merkel-Phone. Also ich dachte mir auch, als der Herr Schepanski da kam von der CDU, das Merkel-Phone, ich dachte auch nicht schon wieder. Aber interessant war, was da der Zeuge gesagt hat. Ben, wir hatten uns ja gerade schon mal koordiniert, und uns ist uns beiden das Gleiche aufgefallen.
Er hat gesagt, dass das BND, dass das BSI natürlich diese Originalfolie von Snowden oder das Originaldokument von Snowden halt untersucht hatte und auch das auch für plausibel gehalten hatte, aber halt nicht tatsächlich das physische Gerät untersucht hat. Also das BSI hat angeboten, das Merkel-Phone, wie es so oft genannt wird, zu untersuchen. Ich weiß auch nicht, wer das dann war, die Bundesregierung, Merkel selbst oder sonst wer, hat das halt nicht angenommen, das nette Angebot vom...
Also das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik sagt ja gerne, Merkel-Phone, wir schauen es uns an, soll ja eventuell gehackt worden sein, so laut Snowden, und man gibt es einfach denen nicht, obwohl die es anbieten.
Das BFV hat es auch nicht bekommen, die für Spionageabwehr zuständige Behörde, die haben das dann damals an den BND gegeben.
Genau, das hat man nämlich letztes Mal schon im Podcast besprochen, richtig. Also auch irgendwie skurril, dass die Behörden, die da gerne für verantwortlich sind und Hilfe anbieten, da nicht eingebunden werden. So viel denn doch nochmal zu dem Thema Merkel-Phone. Ich dachte auch, da kann man nichts mehr rausholen, aber das war eine interessante Erkenntnis.
Ja, wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass wir im Ausschuss heute technisch kompetente Zeugen gehabt haben und die CDU-CSU-Fraktion hat das dann auch genutzt, um in die technische Struktur nochmal reinzuschauen des Regierungsnetzes bzw. des Behördennetzes. Und da gab es ja jetzt ziemlich genau vor 2 Jahren den Fall, dass eben der Provider Verizon als einer der IT-Provider für eben das Regierungsnetz bzw. Parlamentsnetz aufgedeckt wurde und deswegen in die Kritik auch kam, weil das eben der erste Provider gewesen ist, der von Snowden benannt worden ist in den Enthüllungen und da eben auch wesentlich in der Kritik für die Kooperation mit den Geheimdiensten stand. Und das wurde heute unter fachkundiger Leitung von Herrn Wendt und Herrn Schipanski nochmal beleuchtet und auseinandergenommen. Und es war interessant eben zu sehen, dass es diese Bedenken vor Verizon als IT-Anbieter sowohl 2003 bei der ersten Ausschreibung als auch beim ersten Auslaufen des Vertrages 2008 schon gegeben hat. Und für die IT-Verwalter war eben die Analyse, die vorzunehmen war, die, man musste abwägen zwischen dem günstigsten Angebot und dem Maß an IT-Sicherheit, was man realisieren will. Und beide Zeugen haben es heute so dargestellt, dass sich das BSI durchaus der Gefährdung bewusst war, Verizon in die Kommunikationsnetze, in die Struktur mit einzubinden, dass es aber keine handfesten Beweise gegeben hat, die man hätte nutzen können, um frühzeitig aus Verträgen aussteigen zu können. Und interessant war eben, dass dann die Rechtfertigung aber auch anfing, warum denn bei Bedenken, die da vorher schon gewesen sind, denn 2008 nicht der Ausstieg gemacht worden ist und die Chance genutzt worden ist, als der Vertrag das erste Mal auslief. Und insbesondere der zweite Zeuge hat dann lang ausgeführt und erklärt, wie lange es eben dauert, IT-Infrastruktur umzubauen und zu migrieren. Es ist auch derzeit noch so, dass Verizon in Teilen noch mit der Technik in diesem ganzen Netz vertreten ist und dass man derzeit immer noch umbaut, aber der Schritt weg, der ist gemacht worden. Und das ist aber etwas, was wirklich dauert.
Anne, du hattest doch gerade noch was.
Okay. Um das nochmal einzuordnen. Vor 3 Jahren haben die Snowden-Enthüllungen. Das erste war, Verizon sammelt komplett alle Metadaten, macht eine riesige Vorratsdatenspeicherung aller ihrer Mobilfunkkommunikation in den USA von Amis. Erst recht international. Dann poppten immer mehr Snowden-Enthüllungen auf und ganz Deutschland war irgendwie Datenschutz und No-Spy-Abkommen und es war ja auch Wahlkampf. Man muss ja sagen, dass das alles ganz schlimm ist, was die Amis machen. Und wir hatten damals den Tipp eben von Daniel erhalten, dass manche Rechner im Bundestag über Verizon Internet online gehen. Haben uns das angeguckt, das verifiziert, haben eine Story auf Netzpolitik gemacht und dann haben wir gesagt, boom, der deutsche Bundestag bezieht Internet von Verizon. Also die Abgeordneten, die hier surfen, können transparent einfach direkt an die NSA ausgeleitet werden. Wir haben das damals genannt Arbeitserleichterung für die NSA. Das hat einen ganz schönen Wirbel gemacht im Bundestag und in der Woche drauf kündigt das BMI den Vertrag mit Verizon.
Zwei Tage danach.
Und das war das, was sie heute besprochen haben. Und der hat jetzt gemeint, ja, war richtig, haben wir eigentlich 2003 schon mal drauf hingewirkt, dass man das vielleicht an die Telekom geben sollte, wobei dann die Frage ist, dann hat man halt nur BND und nicht BND und NSA. Aber dann haben wir gesagt, ja, da waren europarechtliche Vergabensverfahrensregelungen, man musste das europaweit ausschreiben und man konnte keinen nationalen Anbieter einfach so nehmen. Und nach Snowden und dieser Geschichte haben die eben gesagt, nee, wir ziehen jetzt hier alle Register und überzeugen die EU-Kommission davon, dass wir das nicht freihändig auf dem EU-Markt europaweit vergeben können, sondern wir wollen, dass das an eine deutsche Firma geht, was sie dann auch durchgezogen haben und jetzt in dem Prozess sind diese ganzen Netze des Bundes, wie es heißt, ist ja nicht nur der Bundestag, ja, hunderte Behörden im ganzen Land eben von Verizon und anderen Anbietern weg auf die deutschen Anbieter, dieses Konsortium da zwischen Telekom und staatlichen Institutionen umzuziehen und das ist halt noch nicht ganz fertig, weil ja, so wie er das heute gesagt hat, tausende Geräte in hunderte Liegenschaften im ganzen Land ausgetauscht werden müssen, aber das passiert noch.
Und einen Punkt, den Herr Schallbruch dann am Ende auch erwähnte, den ich extrem nachvollziehbar fand, der für den Einsatz eines nationalen Providers spricht, ist eben auch die Beurteilung, in welchem Rechtssystem kreisen die Daten. Wenn jetzt viel internationale Technik zum Einsatz kommt oder gar Dinge aus Behördenkommunikation in der ominösen Cloud gespeichert wird, dann kommt es natürlich darauf an, in welchem Land sich diese Cloud befindet. Und dieser Aspekt, dass man eben darauf achten sollte, dass sich nicht wichtige, essentielle Daten in ganz vielen unterschiedlichen Rechtssystemen mit total unterschiedlichen Datenschutzauffassungen befinden, den fand ich extrem nachvollziehbar. Ich bin ja sonst auch nicht für nationale Lösungen oder für die Zentralisierung von irgendwelchen Dingen, aber in Bezug auf Beurteilung von Daten ist das schon ein guter Aspekt, den man berücksichtigen soll, und offensichtlich tut man das auch. Und überhaupt haben beide Zeugen heute ein ziemlich kompetentes und in Teilen auch wirklich positives Bild auf das BSI geworfen, was die IT-Infrastruktur angeht. Also das war vorher immer nicht so ganz durchsichtig, und wir haben in vielen Sendungen ja auch den Kopf drüber geschüttelt, wie zum Thema BSI ausgesagt wurde und wie da eben auch Technik überprüft wird. Aber in den Aspekten, wie sie heute bei der IT-Infrastrukturverwaltung geschildert worden sind, wenn das alles wirklich so stattfindet, dann sind die Damen und Herren da auf einem Weg, der mich erstmal nicht so sehr sorgt.
Das sehe ich ein bisschen anders. Das war halt ziemlich gefärbt. Das waren 35 Grad angekündigt. Die Abgeordneten hatten selber keinen Bock. Das waren extrem kurze Befragungen. Bei dem ersten nur 4 Runden, beim zweiten sogar nur irgendwie 2. Es war halt eine sehr kurze Sitzung, und man hätte durchaus kritischer nachfragen können. Also ich sehe jetzt nicht, dass das BSI die Lösung unserer Probleme ist. Wir hatten ja beim ersten Zeugen gerade die Verschränkung mit dem BND. Das ist ein immenses Problem. Und dann hatten wir auch das Problem, dass die sich vor allem auf Behördennetze konzentrieren, wo sie dann irgendwie bestimmte Verfahren und Zertifizierungen und so haben, und dann helfen sie auch der Wirtschaft. Aber es ging tatsächlich überhaupt nicht um die Frage, was machen wir denn jetzt mit der NSA, die unser ganze Angry Birds und sämtliche Online-Kommunikation abschnurschelt, was sie ja weiterhin tun. Und der BND, wie wir vor 2 Wochen veröffentlicht haben, jetzt auch vom DCX nicht nur einen halblegalen Teilzugriff, sondern einen komplett legalen Vollzugriff kriegen soll. Dann ging es überhaupt nicht drum. Es hieß, lasst uns Kryptofone verwenden. Ja, schön. Ströbel hat gefragt, wer denn von den Abgeordneten und wer denn im Ministerium überhaupt ein Kryptofon nutzt. Und bei Merkel haben wir es ja auch gesehen. So gut wie niemand. Und ich habe so ein Ding, aber ich kann ja auch mit niemand kommunizieren. Also mit meinen Spezialszene-Freunden. Selbst dann funktioniert es auch nicht immer. Also ich sehe jetzt nicht, dass das BSI den Bürgern irgendwie massiv geholfen hätte. Wie wäre es denn damit, wirklich an den Grund zu gehen? Und Notz hat so ein bisschen nachgefragt. Das Beispiel Xkisco haben wir jetzt gar nicht groß behandelt, aber das ist diese immens mächtige Software der NSA, über die eine ganze Sondersendung hier im Podcast war. Und der Verfassungsschutz setzt sie tatsächlich wahrscheinlich nur im hintersten Raum zur Überwachung von irgendwelchen Internetanschlussdaten, die auf CDs kommen, ein, die vorher mit der eigenen Software nicht gut genug empfangen werden konnte. Das finde ich gar nicht das wichtigste Thema. Der BND setzt Xkisco immer noch ein, in Außenstellen, in Deutschland, um millionenfach Metadaten zu rastern. Da beschäftigt sich der Ausschuss aber nicht mit, da beschäftigt sich auch das BSI nicht damit, die prüfen Xkisco nicht dazu. Heute ist rausgerutscht, ist eigentlich nicht mehr Untersuchungszeitraum, aber dass das BSI jetzt endlich Xkisco auch mal nur prüft, aber nur für den Einsatz beim Verfassungsschutz, der jetzt bald in den Werkbetrieb gehen soll, was der BND mit Xkisco macht, ist das BSI irgendwie nicht dran. Ist dann auch die Frage, welche Kompetenzen, Aufgaben Ressourcen und Rechte hat das BSI gegen anderen Behörden. Aber die sind mir zu sehr damit beschäftigt, an was jetzt Regierungsrechner dürfen oder nicht, was mich gesagt ziemlich wenig interessiert. Merkel-Phone ist für mich nicht das Problem, sondern dass wir alle permanent abgehört werden. Und da tut das BSI ziemlich wenig dafür, außer zu sagen, verschlüsselt doch. Ja, vielen Dank.
Also wie gesagt, Disclaimer, ich habe das Ganze in Bezug auf die Regierungs-IT und so weiter gesehen. Das, was André anmerkt, das sehe ich genauso in diesen ganzen Punkten. Wir brauchen halt Lösungen, die wir selber nutzen können, aber offenbar hilft uns dieses Amt, dieses BSI dafür nicht. Dann haben wir jetzt entweder eine Lösung, wir krempeln das BSI um und sagen, das ist jetzt bitte nur noch zuständig für Regierungs- und Parlamentskommunikation, aber redet den Bürgern nicht mehr rein. Oder eben wir schauen, was wir vom BSI noch fordern können, damit wir hier wirklich da auch eine Unterstützung bekommen. Ich sehe es völlig wie André, dass wir in dem Bereich nicht unterstützt werden. Nur ich bin froh über jeden Lichtblick, den ich sehe, dass man sich um das Thema vernünftig Gedanken macht und Ansätze fährt, die zumindest darauf hindeuten, dass sie nicht komplett an allen Stellen ausmanövriert werden. Dass sie an X-Keyscore und all diese ganzen anderen Sachen noch ran müssen, okay, auf jeden Fall.
Die sagen uns verschlüsselt doch, aber entwickeln den Staatstrojaner mit, damit die unsere Verschlüsselung wieder knacken können. Das macht das BSI.
Das ist schon wahnsinnig skurril, ja, das stimmt. Wir haben jetzt ein bisschen den Zeugen 1 und Zeugen 2 verwoben. Daniel, du hast gerade schon die Überleitung geschafft, deine Aussage zu Herrn Schallbruch. Vielleicht handeln wir den zweiten Zeugen gar nicht so separat ab, denn heute waren nun mal beide ja aus dem Standpunkt BSI geladen. Und was machen wir denn eigentlich jetzt mit der ganzen Überwachung? Mal so nach innen geblickt, ne? Nachdem wir ja nun vorher uns den BND angeschaut haben, der Auslandsgeheimdienst und den BFV, Inlandsgeheimdienst, kann man ja auch jetzt langsam mal gucken, und so war das ja auch angesetzt, war ja auch keine Überraschung heute, wir wussten ja, wer kommt, schon, dass auch das BSI heute kommt. Dass man halt mal schaut, okay, was machen wir denn mit den Erkenntnissen und wie schützt sich denn der Bund nach innen? Und ja, kann man jetzt eigentlich abschließend sagen, ist das BSI jetzt off the hook? Oder meint ihr, da kommt auch nochmal was im Ausschuss zum Thema BSI und Reaktion und Sicherheit nach innen?
Noch zum Ausschuss kommt, mag ich zu bezweifeln. Ich glaube, das war heute ziemlich der einzige Zeuge des BSI oder der von Schallbruch eben auch als BSI-Vorgesetzter im Innenministerium. Wir hatten schon mal einen BSI-Zeugen vor langer Zeit, den Martin Golke, der damals den G10-Filter, den der BND bei der Operation Iconal eingesetzt hat, geprüft hat. Diesen Prüfbericht hatten wir auf Netzpolitik auch veröffentlicht. Selbst da ging ja vor, dass der BND die 20%-Regel mindestens bricht, sehr galant umgeht. Die soll ja jetzt wahrscheinlich auch fallen. Ist aber eher eine Seitennotiz. Also ich finde, das BSI hat sich heute relativ okay geschlagen gegenüber dem, was sie sonst auch immer postulieren. Nur ich finde, geht das an den Kernfragen vorbei. Ihre Partner in der internationalen Cyberabwehr sind die NSA und der GCHQ. Und da muss man echt fragen, kann man mit denen zusammenarbeiten, die auf der einen Seite staatliche Unsicherheit, staatliche Sicherheit verantworten, auf der anderen Seite aber eben auch aktiv dafür sorgen, dass es Unsicherheiten gibt. Und wenn der BSI einen Staatstrojaner mitentwickelt, dann ist er für mich in genau derselben Schiene, selbst wenn er nicht mehr ganz so direkt beim Geheimdienst angegliedert ist, sondern nur noch bei demselben Ministerium. Also ich finde, das BSI muss sich mindestens fragen, wer seine internationalen Partner sind, und dann aber auch, ob man nicht vielleicht aus dem BMI mal raus sollte, wie der erste Zeuge das heute aber verneint hat, und dann eben auch ganz klar sagen, wir machen nur Defense und helfen auch deutschen Behörden nicht bei Offense, was sie aber trotzdem auch tun. Wenn sie das alles machen und dann auch nicht nur für Behörden und Unternehmen, sondern auch aktiv für Bürger da sind, dann könnte man das vielleicht ein bisschen ernster nehmen, als jetzt passiert. Aber solange sie beim BND beide Augen zudrücken, und sogar die geschichtlich aus dem BND kommen und der Vizepräsident 20 Jahre beim BND war, da sehe ich keinen Weg, dass sie irgendwie auf der richtigen Seite des Kampfes stehen.
Und wir müssen uns natürlich fragen, was wollen wir in den nächsten Jahren auch mit diesem BSI? Wie kriegen wir da eine unabhängige Kontrolle auch hin, die sich auf Expertenwissen beruft und eben nicht auf irgendwas Politisches? Wir haben das Beispiel Verizon gehabt und da ist ganz offenbar aus politischen Gründen gesagt worden, nee, da machen wir nichts. Da sind Kritiker, die das offenbar richtig eingeordnet haben, zu relevanten Zeitpunkten, wo schon Änderungen möglich gewesen wäre, sind einfach ja, überhört worden, mundtot gemacht worden und man hat sich dann doch für etwas anderes entschieden. Das ist nicht sinnvoll in diesen ganzen Sachverhalten. Und ja, was bei mir nach dieser Sitzung bleibt, ist eben, dass wir weiterhin uns organisieren müssen in Zusammenschlüssen wie eben dem Chaos Computer Club, wo man wirklich ergebnisoffen über das diskutieren kann, was da technisch gerade anliegt. Und wenn ich dann aber das BSI sehe, dass da eben keine ergebnisoffene Diskussion oder Analyse stattfindet, dass auch dann eine einmal getroffene Einschätzung in einem Ministerium oder in einer Institution wie dem Bundesamt für Verfassungsschutz einfach dann auch für Jahre nicht hinterfragt wird, obwohl es technisch längst dran ist, dann müssen wir uns fragen, wo können wir ein Gremium installieren, das regelmäßig nachfragt, was sind eure aktuellen technischen Ansichten? Wann habt ihr zum letzten Mal Dinge geprüft wie Fähigkeiten von Smartphones? Da haben wir ja den nächsten Schritt jetzt mit der Near Frequency Communication, mit den NFC-Chips, die in den Mobile-Telefonen drin sind. Oder eben auch, dass wir mit diesen ganzen Dingen in Zukunft bezahlen können. Auch da muss jetzt wieder eine komplette Neubewertung dieser ganzen Technologie vorgenommen werden. Und dann muss man auch wieder komplett sämtliche Bereiche, die damit in Verbindung stehen, gesetzgeberisch prüfen, organisatorisch prüfen, wie ist das alles eingebunden. Und da muss politischer Druck da sein, dass das regelmäßig stattfindet, dass sich diese Gremien regelmäßig erklären und in der Konstellation, auch bei den ganzen Punkten, wie André sie angemerkt hat, sehe ich das momentan nicht. Vielleicht hilft es einfach auch nicht, diese Hybridbehörde zu machen, die sich mit allen drei Aspekten auseinandersetzen soll. Vielleicht ist es sinnvoller, das Ganze aufzubrechen, aber es wird auch ja einfach nicht über wirkliche Alternativen zum BSI diskutiert und wo man sie hinstellen müsste in der Gesellschaft oder halt auch im Parlament. Und der Zeuge Schallbruch hat eben beschrieben, dass eben als eine Reaktion auf die technisch rasante Entwicklung der letzten 13 Jahre, die Chief Information Officer quasi eingeführt worden sind oder dass man in die ganzen Strukturen reingegangen ist und Leute für die IT verantwortlich gemacht hat, die trotzdem leider nur lokal gearbeitet haben und lokal ihre eigenen Lösungen entwickelt haben, statt dass man das durch ein genügend großes Expertengremium bringt und wesentliche Fehler dann versucht im Vorhinein auch in einer großen Gruppe zu vermeiden. Es braucht ein anderes Konzept, glaube ich, als das, was wir jetzt im BSI gerade sehen und Leute mit einem klaren Fokus, die im Blick haben, was braucht es für den Verbraucher, was braucht es für den Bürger und das, wie gesagt, fehlt auch weiterhin.
Bevor wir aber ganz durch sind heute, bleibt mir jetzt hier noch der übliche Rausschmeißer. Wie geht's weiter? Nächste Sitzung ist am 7. Juli 2016, das ist genau heute in 2 Wochen. Letzte Sitzung vor der Sommerpause. Auch hier gilt der Aufruf, kommt rum, wie das Ganze geht, findet ihr bei uns auf technische-aufklärung.de. Da wird beschrieben, wie man sich anmelden kann. Es lohnt sich und es lohnt sich übrigens auch die Pausen. Man kann mal schnell rausgehen und so wie wir jetzt hier am Spreeufer sitzen, total toll, angenehm, heute übrigens bei 30 Grad. Kommt mal rum, ist irgendwie auch ein schöner Berlin-Urlaub. Dann möchte ich euch noch aufmerksam machen auf 2 Podcast, die uns zum Thema hatten. Beide kamen am 10. Juni raus, alles komplett unkoordiniert. Zum einen war ich zu Gast bei Thilo Jung und Stefan Schulz in deren Format Aufwachen Podcast, Folge 119. Da gab es fast die ganze Sendung exklusiv zum Thema NSA-Untersuchungsausschuss. Und zwar hatten wir am 10. gesprochen zur Sitzung am 9., also dem letzten Podcast, den wir veröffentlicht haben. Und Thilo war den Tag davor auch wirklich 4-5 Stunden im Ausschuss, hat sich das mal auch angesehen. Er selber ist ja hier auch als Podcaster umtriebig und permanent in der Bundespressekonferenz. Übrigens auch eine tolle Empfehlung, wer sich damit beschäftigen wollte. Ich bin über ihn erst da an das Thema gekommen. Bundespressekonferenz findet 3-mal in der Woche statt. Kann man prima bei ihm als Podcast nachhören. Gibt es auch Video von. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist eine sehr coole, interessante Einrichtung, wie dort die Ministerien freiwillig Rede und Antwort stehen in solch einem festen Format. Und geführt wird die Bundespressekonferenz ja von der Presse selber, die da den Vorsitz hat. Und so bleibt auch keine unbequeme Frage ausgespart. Also tolles Format. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal, dass ich da zu Gast sein durfte und ein bisschen ja, erzählen könnte, wo wir stehen, wo wir herkommen, so als Podcast und der Ausschuss und ja, warum man da vielleicht mal reinhören sollte, hinkommen sollte und sich für interessieren sollte. Parallel, wie gerade schon gesagt, am selben Tag war Anna Biselli von Netzpolitik.org, die ja bei uns auch regelmäßig da ist, wenn André nicht da ist. Und die war zu Gast bei Tim Pritloff im Format, was er zusammenführt mit Linus Neumann, dem Logbuch Netzpolitik, Folge 184. Linus war verhindert und hat Tim die Gelegenheit genutzt, Mensch, lade ich mir doch mal die Anna ein. Und dann gab es eine Spezial-Sondersendung auch zum Thema NSA-Untersuchungsausschuss. Die geht natürlich Anna ihrer journalistischen Arbeit von Anfang an in diesem Ausschuss geschuldet deutlich tiefer als meine Zusammenfassung, die ich bei Thilo und auch in anderen Gelegenheiten schon abgegeben habe. Wirklich beide sehr, sehr empfehlenswert. Reiht sich ein in diese Sonderfolgen, die wir auch immer produzieren, wo man mal einen Einblick bekommt, ja, wo kommt der Ausschuss her, wo stehen wir. Immer wieder gut, dass sowas auch alle paar Monate mal gibt. Auch wir planen, sowas in Zukunft weiter zu machen. Gerade heute hatte ich da schon Gespräche mit Daniel, aber dazu, das ist noch Zukunftsmusik, dazu mehr. Jedenfalls wollen wir, dass ihr am Ball bleibt und einfach die Gelegenheit habt, so ein Recap zu fahren, denn auch wir, man glaubt es ja nicht, brauchen diesen Recap, um einfach mal genau nochmal zu verstehen, wo sind wir jetzt eigentlich und warum war das wichtig und warum ist jetzt ein Abschnitt vorbei und kommt der nächste und was machen wir eigentlich, haben wir jetzt eigentlich aufgeklärt und was machen wir als Gesellschaft mit dem ganzen Wissen, was da so kommt. So, und während wir jetzt hier podcasten, muss ich gleich nochmal los O-Töne einfangen. Ich hoffe, ich habe Glück. Und ob es geklappt hat mit ein paar O-Tönen, das hört ihr gleich. Denn, würde ich sagen, wir sind am Ende der ja, verwobenen Besprechung von den beiden Zeugen heute zum Thema BSI. Und bedanke mich darum auch ganz herzlich bei unserer Runde hier und sage tschüss und auf bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
So, jetzt hatte ich gerade noch Riesenglück und sitze hier auf den Treppen und da läuft auch mir der Konstantin von Notz vorbei, der Obmann der Grünen im Ausschuss. Sie kommen gerade aus der nicht öffentlichen Sitzung. Über die soll es gar nicht gehen, sondern gerade vielleicht nochmal eine Einschätzung der ersten beiden Zeugen, die wir heute gehört haben. Wir haben sie ja auch gerade schon im Podcast in der Auswertungsrunde besprochen. Meine Frage wäre, ist denn das BSI, was ja nun heute zum ersten Mal so im Ausschuss vertreten war auf der Zeugenbank, ist das jetzt, ja, kommt das nochmal wieder? Wie hat das BSI sich denn heute aus Ihrer Sicht so dargestellt?
Naja, es sind heute, glaube ich, schon doch starke Probleme auch offenkundig geworden. Die haben wir das letzte Mal schon bei der Spionageabwehr des Bundesamts für Verfassungsschutz gesehen und auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie macht da im Hinblick auf die Dinge, die passiert sind, eigentlich keinen guten Eindruck. Und wir fordern ja schon ganz lange die Unabhängigkeit der Behörde. Die stehen aber voll unter dem Command des Innenministeriums. Und das ist bei den Interessenkonflikten, die es da eben offensichtlich gibt, nicht immer gut. Und nicht, wenn man sieht, dass im Jahr 2005 eben die G10-Genehmigungen auf Geheiß des Bundesinnenministeriums rausgerückt wurden. Und so dann zeigt sich eben, dass im dem Ministerium zumindest zwei Herzen in der Brust schlagen und man eigentlich im Hinblick auf die Sicherheit der IT, ja, und das merkt man ja gerade sehr aktuell auch wieder, eben zwei Interessen hat. Ja, natürlich will man irgendwie Sicherheit, aber man will auch Unsicherheit, weil man will eben auch selbst überwachen. Und das ist, glaube ich, die Kernfrage, mit der wir uns nochmal beschäftigen müssen. Was war eigentlich im Jahr 2005 bekannt? Was hatte man für konkrete Hinweise? Und warum ist man trotzdem diese Hochrisikokooperationen eingegangen? Und da haben ganz viele versagt, offensichtlich auch das BSI.